Heute begrüßte mich jemand. Waldemar, was machst du denn hier? Ich war jetzt schon einige Wochen nicht mehr hier durch Urlaub und Predigtdienste nicht in Emmendingen. Und es ist immer schön, woanders zu sein und auch woanders predigen zu dürfen. Aber ich muss auch sagen, ich habe es echt vermisst, hier zu sein. Und ich freue mich, dass wir wieder zusammen Gott anbeten können, in sein Wort uns versenken können. Und in der Begrüßung habt ihr gehört, dass wir eine neue Predigtreihe haben. Neu nicht ganz. Ich hatte vor meinem Weggang, vor meiner Wiederkunft, hatte ich schon mit Römer 8 begonnen, sodass wir heute uns in die Verse 12 und 13 begeben können. Einige waren in den letzten Wochen nicht da, einige sind auch zu Besuch heute da und ich möchte einen ganz kurzen Rückblick geben über das 8. Kapitel, was uns bislang beschäftigt hat. In der ersten Predigt, die von Vers 1 bis 4 ging, haben wir uns damit beschäftigt, was Gott getan hat, um mit unserer Schuld, mit unserer Sünde, mit unserem Versagen, mit diesem Zustand, den wir vor Gott haben, fertig zu werden. Und wir haben Sätze gelesen, wie dass Gott seinen eigenen Sohn verurteilt hat, für meine Sünde, er hat ihn für meine Sünde gesandt und in der Person Jesu mein Urteil über ihn ausgesprochen, dass wir frei sein können und gemeinsam Vers 1, ich denke Kapitel 8 aus dem Römerbrief beginnt schon mit der größten Spitze im ganzen Text. Vielleicht können wir das, wir hatten es schon mal gemacht, nochmal gemeinsam sagen: Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Noch einmal. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Amen. Das war im Prinzip die erste Predigt. In der zweiten Predigt sind wir weitergegangen. Der Text hört da nicht auf. Das ist eine große Einheit, eine große Sinneinheit. Die Verse 5 bis 11, dort hörten wir, dass es notwendig für uns ist, dass wir den Geist Gottes haben. Dass wir den Geist Gottes in uns haben, damit sich der Wille Gottes nun in meinem Leben auch ausdrücken kann. Dass wir nicht nur dastehen, ja, Gott hat meine Schuld mir vergeben, sondern dass wir jetzt auch neue Wege gehen können und das allein durch die Kraft des Heiligen Geistes. Dass wir eine ganz neue Art und Weise haben zu leben. Und in diesen Versen 5 bis 11 heißt es, wir wandeln nach dem Geist. Wir sinnen auf das, was des Geistes ist und nicht des Fleisches. Das sind so diese zwei großen Kontraste, die uns auch heute beschäftigen werden. Auf der geistlichen Ebene zu leben oder auf der fleischlichen, menschlichen Ebene zu leben. Wir haben die Gesinnung des Geistes. Wir sind im Geist. Wir haben Christi Geist. Christus ist in uns und dreimal wird spannenderweise gesagt, Gottes Geist wohnt in uns. Für diejenigen, die Vers 1 bekennen, die das wirklich glauben, die können bekennen, der Geist Gottes wohnt in mir und gibt mir die Kraft, auch neu zu leben. Nicht mehr selbstzentriert zum Leben nach dem Fleische, dass ich einfach die ganze Zeit schaue, was kann ich jetzt mir Gutes tun, selbstbezogen, selbstfokussiert zu leben, sondern für den, der mich geschaffen hat. Wir hatten das, vielleicht können sich einige erinnern, ich bin für Größeres erschaffen als für mich selbst. Wenn ich für mich erschaffen bin, dann ist es eine ziemlich armselige Nummer, die wir hier alle abziehen. Aber wir sind für etwas Größeres, für etwas Herrlicheres geschaffen. Und Römer 8 fragt uns in diesen Versen, wovon bist du erfasst? Wovon bist du beseelt? Was, und viel besser, wer hat Kontrolle in deinem Leben? Es muss eine Person sein, die in dir agiert, die mit dir spricht, die dich verändert und die dich motiviert und sagt, komm mir nach. Das hört sich gut an. Ich hoffe zumindest, dass sich das für dich gut anhört. Für mich hört sich das gut an, aber die große Frage ist, woran erkenne ich denn eigentlich, dass der Geist Gottes in mir ist? Das sind ja schöne Wahrheiten. Aber der Geist Gottes ist jetzt nicht irgendwie ein Handy, was ich mir in die Hosentasche stecke und weiß, das Handy ist hier bei mir. Der Geist Gottes, das ist irgendwie eine Ebene, die wir nicht ergreifen können, weil es halt eine spirituell-geistliche Ebene ist. Und den Geist Gottes können wir auch nicht einfangen. Jesus sagt es auch, der Geist Gottes, das ist wie der Wind. Der weht, wo er will. Ja, wer kann den Geist Gottes einfangen? Wer kann von sich hier bezeugen, ich habe den Geist Gottes? Bist du so mutig, das zu sagen? Vor anderen? Das so zu bezeugen? Ja, hier ist jetzt alles fromm. Das ist in Ordnung. Da kriegst du Applaus, wenn du das sagst. Aber in anderen Kontexten. Kannst du sagen, Gottes Geist lebt in mir? Das ist gut, Hans-Peter. Aber woran erkennen wir? Woher bekommst du diese Gewissheit, dass der Geist Gottes in dir lebt? Und das ist auch etwas, was uns heute beschäftigen wird. Der Geist Gottes, den kann man nicht ergreifen. Aber vielmehr als, es ist viel wichtiger, nicht, dass wir den Geist haben. Wir erkennen, dass wir den Geist haben, wenn der Heilige Geist uns hat. Wenn wir sein Eigentum sind. Wenn du erkennst, dass du dem Geist Gottes gehörst, dann erkennst du, dass du den Geist Gottes in dir hast. Und das ist, diese Auswirkung bleibt nicht verborgen. Diese Auswirkung, die kann man sehen. Die kann man erfahren. Und das ist der Text, der uns heute beschäftigt. Die Verse 12 bis 13. Und endlich lesen wir aus Römer 8. So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner oder etwas schuldig, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Auch in unserem Text hört ihr wieder diese Spannung nach dem Fleischleben, selbstfokussiert, eigenzentriert. Ich bin mein eigener Herr. Aber wer so lebt, der stirbt. Deswegen sollen wir durch den Geist Gottes die Handlungen, die Taten unseres Leibes töten, damit wir leben. Römer 8 sagt uns genau diese Verse, dass es einen Krieg in uns gibt. Jesus hat uns nicht eingeladen zum Kaffeeklatsch. Sondern wenn wir mit Jesus konfrontiert werden, mit einer Person, die so ganz anders ist, als unsere Welt funktioniert, dann werden wir in einen Krieg hineingenommen. Und unser Text sagt, dass jemand sterben wird. Tod ist unausweichlich. Die Frage ist nur, töten oder getötet werden. Wenn man es runterbricht. Also mal wirklich schwarz-weiß. Ich weiß, es gibt auch oft Graubereiche, wie man das differenzieren kann, aber damit uns Dinge klar werden, schreibt Paulus oft Dinge sehr, sehr deutlich schwarz-weiß. Bist du an der Stelle, dass du etwas tötest, oder führst du einen Lebensstil, der am Ende dich töten wird? Diese zwei Optionen hast du. Und ob du den Geist Gottes in dir hast, erkennst du daran, dass der Heilige Geist, dass du durch den Heiligen Geist mit seiner Hilfe der Agierende bist, der Tötende. Du sollst sozusagen eine Einführung zum Mörder sein hier. Töte die Sünde oder sie tötet dich. Tötet die Sünde, meine Lieben, so werdet ihr leben. Schon allein diese Verse haben ein Potenzial, eine Sprengkraft in unserer Gesellschaft, sich hinzustellen und zu sagen, wir wollen nicht nach unseren eigenen Sehnsüchten, nach unseren eigenen Wünschen, nach unseren eigenen Maßstäben leben, sondern wollen bewusst an die Wurzel ran und abschneiden und abcutten, wollen das töten, damit wir leben. Aber unsere Kultur, das ist nicht nur unsere Kultur. Es sind alle Kulturen, die Gott nicht kennen, sagen dir genau das Gegenteil. Schau, welche Bedürfnisse du hast. Schau, welche Sehnsüchte du hast. Und dann nimm dir jede Freiheit, die du nur bekommen kannst, um deine Wünsche zu befriedigen. Damit du sagen kannst, oh, dieser Tag hat sich gelohnt für mich. Überleg nicht zu viel darüber nach, denk nicht zu viel darüber nach, was das für andere bedeuten würde. Und erst ja nicht, was das für Gott bedeuten würde, sondern befriedige deine Wünsche. So hat das Evangelium das Potenzial, zu einer Gegenkultur zu werden. Dass Menschen uns daran erkennen, dass wir uns nicht einfach hingeben unserer Lust und unserer Laune, sondern dass wir unsere Sehnsüchte und unsere Wünsche, die nicht alle schlecht sind, aber dass wir sie wenigstens prüfen, dass wir uns wenigstens hinterfragen, dass wir uns die Mühe geben und zu fragen, ist das, was ich mir vorgestellt habe für die nächste Woche? Trifft das auf Gegenliebe von meinem Schöpfer oder nicht? Fang mal an, diese Frage jede Woche zu stellen. Frag dich diese Frage mal jeden Tag, jeden Morgen, wenn du aufstehst. Und wenn du dann in Situationen kommst und sagst nein, dann merkst du, dass das Evangelium Kraft hat, eine Gegenkultur in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft herzustellen. Nach dem Fleisch zu leben bedeutet letztendlich selbstbestimmt gottlos zu leben. Gottlos, ohne Gott. Wer so lebt, stirbt. Aber wer die Handlung seines Leibes reflektiert, prüft im Lichte Gottes. Und hier in den Krieg, in den Kampf geht, der kann sich gewiss sein, es bedeutet Leben. Und mir ist bewusst, dass, ich weiß nicht, ob ihr das auch beobachtet, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass selbst hier in so einem Kreis, wo viele von sich behaupten würden, ich bin Christ, dass es für Christen oftmals sehr schwer ist, über das Thema Sünde zu sprechen, das zu thematisieren. Oh, jetzt kommt er wieder mit dem Thema. Römer 8 ist so ein schönes Kapitel. Da gibt's so tolle Aussagen. Lies doch einfach weiter die nächsten Verse. Da kommen wir noch hin. Nächste Woche. Aber warum wieder dieses Thema Sünde? Das ätzt mich an. Und viele Christen wollen darüber nichts hören, wollen darüber nicht reden, wollen es nicht thematisieren. Ich muss sagen, wenn wir glauben, dass das, was wir hier lesen, Wahrheit ist, dann müssen wir uns vergegenwärtigen, wenn wir Offenbarungen Gottes über dieses Thema der Sünde, was manchmal wehtut, ja, aber wenn wir Offenbarungen von Gott zu diesem Thema bekommen, meine Lieben, dann bedeutet das Leben für uns. Wenn mich jemand mit dem Thema der Sünde konfrontiert, dann möchte ich nicht meine Ohren zumachen und sagen, bitte hör auf damit, das will ich nicht hören. Erzähl mir bitte nur die schönen Seiten. Wenn ich die schönen Seiten sehen möchte, wenn ich ewiges Leben sehen möchte, wenn ich geistgewirktes Leben in meinem Leben sehen möchte, dann muss ich mich damit beschäftigen. Denn erst wenn ich das Handwerkszeug auch in die Hand bekomme, diese Handlung des Leibes abzuschlagen, zu töten, dann habe ich eine wunderbare Verheißung. Und die bedeutet Leben. Wenn wir eine Gemeinde werden, die nicht mehr mutig über Sünde sprechen kann, dann verlieren wir auch das Leben, was Gott uns schenken möchte. Wir haben keine Option. Klar, wir könnten es uns angenehm machen und hier einen Kaffeeklatsch machen und nicht über diese Themen reden. Aber meine Lieben, ich möchte, dass wir ewiges Leben schmecken und kosten, schon hier. Wenn du das auch willst, dann mach die Ohren nicht zu, sondern mach sie auf. Ja, es kann schmerzhaft werden manchmal. Aber es dient uns zum Leben. Wenn wir diese Perspektive, und das ist wirklich wichtig, wenn wir diese Perspektive nicht haben, dann wird es pervers. Wenn du so ein Typ bist, der gerne mit anderen Menschen, vor allem die noch nichts von Gott kennen, immer wieder über Sünde sprichst, aber nicht im Herzen hast, ihn Leben zu bringen dadurch, dann wirst du ein oller Gesetzlicher, der einfach nur mit der Axt und mit der Peitsche rumrennt und alle
allen nur zeigt, wie schlecht sie sind und bäh. Und sie resignieren und denken, keine Hoffnung für mich. Und mit dem oder mit der möchte ich nichts mehr zu tun haben. Aber Jesus war nicht so. Jesus war nicht so. Er hat leidenschaftlich über diese Themen gesprochen. Jesus hat leidenschaftlich über die Hölle geredet. Aber doch nicht, um alle vorzubereiten auf den Sündenpfuhl, sondern sie vorzubereiten auf eine wunderbare Beziehung mit ihrem Schöpfer, die ungetrübt ist, der nicht beladen und belastet ist von Schuld und Versagen, sondern die frei ist von, was haben wir eben gerade alle gemeinsam bezeugt, die frei ist von jeglicher Verdammnis. Diese Aussicht haben wir. Und diesen Sinn sollten wir haben, wenn wir über dieses Thema miteinander sprechen. Dabei hilft es uns, wenn wir es nicht nur einfach für uns betrachten, sondern wenn wir uns diesen Themen gemeinschaftlich widmen. Lest nochmal. Hier steht nicht, so bist nun du, nicht dem Fleisch irgendwas schuldig, Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn du nach dem Fleisch lebst, so wirst du sterben. Wenn du aber durch den Geist die Handlung des Leibes tötest, so wirst du leben. Das steht da nicht. Es ist interessant, dass Paulus nicht von oben herab dieses Thema einläutet und sagt, so ihr ollen Römer, jetzt muss ich euch endlich mal was sagen. Und dass die Römer irgendwie das Gefühl haben, irgendwie, dieser Paulus, der denkt irgendwie, dass er was Besseres ist. Jetzt kommt er mit der Keule und zeigt uns, wo wir vielleicht noch Fehler machen. Paulus erinnert die Christen in Rom an ihre Verpflichtung, aber er tut das mit einem demütigen und warmherzigen Wir. Mit einem warmherzigen Brüder. Und das griechische Wort für Brüder wurde früher auch, das sage ich oft, aber es ist wichtig, es immer wieder zu sagen, vor allem für uns Kerle, damit wurden auch automatisch alle anwesenden Frauen auch bezeichnet. Deswegen gibt es einige Übersetzungen, die auch übersetzen Geschwister. Das ist nicht nur für die Männer hier, ist vielleicht auch für die Frauen eine wichtige Information, sondern wir sind da alle mit hineingenommen. Wir, Familie, es ist wichtig, gemeinschaftlich darüber ins Gespräch zu kommen und sich gemeinsam in das Licht Gottes zu stellen. Ist es schon aufgefallen, wie viel die Bibel von wir und uns spricht? Circa 80% dieses Buches ist an ein Kollektiv geschrieben, nicht an einzelne Individuen. Und oftmals, wo es an einzelne Individuen geschrieben ist, wird gesagt, das, was ich dir schreibe, sag es anderen. Ja, es ist wichtig, dass wir persönlich in die Beziehung mit Gott kommen, dass du persönlich deine eigenen Zeiten mit dem Herrn hast. Aber es ist wichtig, dass wir zusammenkommen. Das ist Gottes Plan. Dass wir auch gemeinsam gegen Sünde angehen, gegen Sünde kämpfen, gegen Sünde in den Krieg ziehen, gemeinsam. Das ist von großer Wichtigkeit. Wir brauchen in dem Prozess der Heiligung, in der Heiligung, wo wir Stück für Stück in das Ebenbild Christi verwandelt werden. Du bist als Ebenbild Gottes geschaffen, bist dir das bewusst? Aber die Bibel sagt uns, dieses Bild, dieses Ebenbild Gottes ist korrumpiert. Wir sind aus dem Gleichgewicht geraten. Und durch die Heiligung werden wir heilig, wie Gott heilig ist. Das ist unser Auftrag. Und Stück für Stück kommen wir dort rein. Und die Bibel sagt, wir brauchen einander dafür. Das ist kein Solo-Projekt, sondern du brauchst Christen. Wenn wir das nicht Gemeinschaft angehen, wenn du nicht verbindlich in einer Gemeinde dich hineinbegibst, dann machst du unter Umständen den Fehler und einen Fehler, den auch die Sünde mit dir tut. Sünde hat nämlich irgendwie immer das System, immer die Idee, dass es uns isolieren möchte, dass es immer von anderen abschotten möchte. Der Teufel legt uns rein und dann sind wir da reingetappt, haben irgendwie ein schlechtes Gewissen, haben schlechte Gefühle. Das wollen wir aber nicht anderen Leuten erzählen.
Wir wollen das für uns behalten. Wir wollen das irgendwie deckeln, dass Gras darüber wächst. Aber darüber wächst kein Gras. Und ich isoliere mich immer mehr von den anderen. Ich sitze vielleicht hier in einer Reihe, in einer vollgestopften Reihe und bin dennoch isoliert. Weil mein Herz nicht aufgeht. Ich traue mich nicht. Weil vielleicht sehen die dann etwas, was ich denen bislang noch nicht vorgespielt habe. Was denen nicht gefallen wird. Das ist das System von Sünde. Wir sollten dagegen vorgehen und sagen, ich brauche Geschwister, Brüder, Schwestern, die mit mir gemeinsam den Weg gehen, dass wir gemeinschaftlich kämpfen. Kämpfst du mit deinem... Jeder hat unterschiedliche Problemfelder, sag ich mal. Ja, so ungefähr wie mit Übergewicht. Ja, da gibt's immer unterschiedliche Punkte. Wenn ich über das Thema rede, werden vielleicht einige hier sagen, ich hätte eine Idee, wovon du sprichst. Überleg diesen Punkt, mit dem du zu ringen hast. Bist du da gerade alleine unterwegs? Wen kannst du dazu holen? Ist das hier eine Gemeinde, wo du ein Vertrauen entwickeln kannst zu deinen Menschen, die neben dir sitzen, wo du sagst, hey, das ist Familie Gottes. Sind wir auch wirklich eine Familie, die sowas aushält? Die Schattenseiten voneinander? Oder sind wir eine erbärmliche Gemeinde, wo wir Familie draufschreiben und sagen, alles tipptopp, wir reden von der Liebe Gottes, wir wollen Familie Gottes sein, aber eigentlich sind wir isoliert für uns? Ich will in so einer Gemeinde nicht sein. Da habe ich überhaupt kein Interesse dran. Ich will in einer Gemeinde sein, wo man sich öffnen kann, wo man hineinschauen darf, ohne kaputt zu machen, das, was man da sieht, sondern zu helfen, da rauszukommen. Wir brauchen einander. Das bedeutet aber nicht, das möchte ich so als Hinweis mitgeben, weil ich da mal einen Gedankenfehler hatte. In meiner Jugendzeit war ich in einer Jugendgruppe und dort war ein Mädel, die hatte sehr starke Probleme mit dem Rauchen. Und wir waren voll die fromme Jugendgruppe, da hat niemand geraucht. Ja. Aber sie hat geraucht und ich fand's cool, dass sie nicht irgendwie das gedeckelt hat, sondern sie hat offen darüber geredet, hat gesagt, dass sie damit Probleme hat und dass sie davon gerne abkommen möchte. Ich habe mit ihr gesprochen, mutig voran, wir brauchen einander, um in diesem Kampf zu bestehen. Ich möchte, dass du da als Sieger rausgehst, habe ich gedacht. Und dann habe ich sie, also nicht vorgeknüpft, nein, wir haben... Sie hat freiwillig mich aufgesucht und mit mir darüber gesprochen. Und ich dachte, ja, ich helfe ihr. Und nach dem Gespräch, als sie sagte, ja, ich will davon loswerden, habe ich gesagt, gib mir deine Zigaretten. Jede. Also nicht, dass ich selber die dann rauchen wollte. Ich werf sie weg. Ich helfe dir. Sie hat mir alle Zigaretten gegeben. Und ich bin dann oben zum Mülleimer gegangen und habe sie freudig versenkt. Was glaubt ihr, wie viel hat das gebracht? Rein gar nichts. Eine Woche später hatte sie schon wieder die Packung. Ich wollte den Schritt für sie tun. Aber in unserem Text heißt es nicht, wenn ihr aber durch Pastor Waldemar Justus die Handlung des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Sagt uns unser Text nein und Halleluja, dass es nicht da steht. Wir brauchen den Geist Gottes, um das zu tun. Und das kann ich nicht in ihr machen. Ich kann ihr nicht dieses neue Herz, dieses neue Verlangen, diese Sehnsucht, die Liebe zu Gott ins Herz pumpen. Ich kann ihr nur dabei helfen auf diesem Weg. Dass wir gemeinschaftlich ringen und gemeinsam bei Gott um Hilfe flehen. Dass der Geist Gottes durch sie die Handlung des Leibes tötet. Deswegen sei euphorisch, sei mutig, deinem Bruder, deiner Schwester zu helfen. Aber mach nicht den Fehler wie ich vor vielen, vielen Jahren, dass du sagst, okay, ich bin derjenige, der die Sünde in deinem Leben ausmerzen wird. Das wird nicht funktionieren. Für die erste Sekunde fühlt sich das irgendwie cool an. So, ich wurde gefragt, ich habe das gemacht, ja. Und das sind dann auch die Resultate. In Vers 16 heißt es. Den möchte ich noch dazu nehmen, den Vers. Hast du den Vers? Gut. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das wird uns nächste Woche beschäftigen. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wir sind eine Familie. Unsere Auswirkung, wie wir leben, das sollte uns irgendwie tangieren. Das sollte dich irgendwie beschäftigen. Wenn du eine halbwegs intakte Familie hast, dann wird dich das beschäftigen. Wenn dein Bruder, deine Schwester oder dein Vater oder deine Mutter oder deine Kinder einen gewissen Lebensstil führen. Und eine Familie steht auch für etwas. Familien sind bekannt für etwas. Familien haben Besonderheiten. Ich war in der Schule, ich war in der gleichen Schule wie mein Bruder vor mir auch und wir waren im Religionsunterricht. Ich war im Religionsunterricht und dadurch, dass ich aus einem christlichen Elternhaus komme und jeden Sonntag im Gottesdienst war, jeden Samstag in der Jungschar war und so weiter und so fort, wusste ich relativ viel über Religion und sowieso das Christentum. Da hat man noch relativ viel so im Unterricht über das Christentum gesprochen. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Und immer wenn es Fragen gab, hat meine Lehrerin, wenn keine Antwort kam, immer mich gefragt. Weil immer weißt du die Antwort. Und am Anfang fand ich das noch irgendwie toll, dass ich das weiß. Irgendwann hatte ich auch keinen Bock, immer mitzumachen. Und dann hat sie mich gefragt während des Unterrichts und dann sagt sie, ja, Waldemar, weißt du das vielleicht? Und dann habe ich völlig entnervt gesagt, warum fragen sie immer mich? Ich habe keine Lust, immer die Antwort zu geben. Heute würde ich natürlich nicht so antworten, aber damals schon. Und nach dem Unterricht kam sie zu mir. Hat sie gesagt, Waldemar, ich hatte ja deinen Bruder auch im Unterricht. Und ich habe so ein hohes Bild von euch, dass ihr in diesen Dingen Bescheid wisst und nicht so wie die anderen Kinder seid. Und da ich das von einem Bruder so kenne, aus diesem Grund, aus diesem Motiv habe ich das gemacht, dass ich dich frage. Wisst ihr, wie ich mich gefühlt habe? Ich habe das irgendwie als negativ gerade empfunden, diese Verpflichtung. Ich wusste, ich bin in gewisser Art und Weise in diesem Kontext privilegiert. Und Privilegien bringen immer Verpflichtungen mit sich. Und ich war mir nicht bewusst, dass ich in diesem Privileg lebe. Und dann kommt diese Anfrage auf mich und mich hat diese Verpflichtung gestört. Aber als mich diese Frau, diese Lehrerin wieder an mein Privileg erinnert hat, da dachte ich, das war so selten doof, so selten dämlich. Lass uns nicht von meiner Familie reden. Wir sind Familie Gottes. Wir sind privilegiert. Und deswegen sagt uns auch Paulus, lebt nicht nach dem Fleisch. Das Fleisch hat dir nichts Gutes getan. Du bist dem nichts schuldig. Was solltest du für das Fleisch tun? Es hat dir nur Probleme eingebracht. Aber du bist ein Kind Gottes und zeig dir dein Privileg, deine Identität. Deswegen haben wir dieses Thema, der Kampf oder der Krieg gegen die Sünde, nicht isoliert von unserer Identität. Wer bist du? Ich bin ein Kind Gottes und darf dieses große Privileg sehen, aber darf die Verpflichtung, die ich auch damit habe, nicht vernachlässigen und nicht verachten. Wenn ich als Mitglied der Familie Justus irgendwas mache, dann wirft das ein schlechtes Licht auf meine Familie. Das ist normal. Kann uns gefallen oder nicht, es ist so. Aber wenn ich gut dastehe, so wie mein Bruder das im Unterricht gut gemacht hat, der hat ein gutes Licht auf unsere Familie geworfen. Das war positiv. Ich habe da einen kleinen Knick reingebracht. Wie sind wir als Familie Gottes unterwegs? Und wir dürfen das, mir ist wichtig, dass wir das jetzt nicht falsch verstehen. Heiligung bewirkt nicht unsere Gotteskindschaft. Noch einmal, Heiligung bewirkt nicht unsere Gotteskindschaft. Das heißt, ich muss das und das und das tun und dann stehe ich als Gotteskind da. Nein, ganz andersrum.
Die Gotteskindschaft, die bedingungslos ist, die aus Gnade passiert, bewirkt in mir Heiligkeit. Wir kriegen das oft wir dividieren das auseinander und verstehen dann nicht, Moment mal, ich muss jetzt was tun, um am Ende dazustehen, hallo, ich bin Kind Gottes. Nein, wir können uns es nicht verdienen. In dem Augenblick, wo ich meiner Lehrerin gesagt habe, ich habe keinen Bock zu antworten und meiner Verpflichtung nicht nachgekommen bin, war ich trotzdem Familienmitglied. In dem Augenblick nicht so ein gehorsames, nicht so ein löbliches. Aber als sie mich daran erinnerte, Paulus erinnert uns. Und dann macht es bei mir Klick und dann, okay, ich möchte einen neuen Weg gehen. Ich möchte meinen Verpflichtungen nachkommen, weil ich ein Kind Gottes bin. Wird am Ende des Tages Heiligung dabei rauskommen. Nicht anders. Und unser Text, das ganze 8. Kapitel, ich muss mal schauen, wie wir noch Zeit haben. Das 8. Kapitel geht nicht nur davon aus, wer bist du in Christus, ein Kind Gottes? Schaut nicht nur den jetzigen Standpunkt deines Lebens an, sondern stellt uns auch die Frage, nicht nur, wer bist du, sondern wo sollst du sein? Was ist das Ziel? Und da hatte ich jetzt am Wochenende mit Rainer Ringwald, einige kennen ihn noch, ein schönes Gespräch und er hat dort ganz tolle Impulse weitergegeben. Und er erzählte, dass Gott uns vom Ziel her sieht. Er sieht uns von dem Ende und bleibt nicht nur bei diesem kurzen Punkt stehen. In der nächsten Woche werden wir stärker erfahren, was damit gemeint wird. Aber in Vers 17, das werden wir jetzt nicht lesen, ist das Ziel offenbart. Und das ist das große Ziel von Römer 8, dass wir frei sind von unserer Schuld, eine ungetrübte Gemeinschaft mit Gott haben. Aber das Ziel ist unsere Mitverherrlichung mit Jesus Christus. Dass Gott einen gewaltigen Plan hat mit uns. Da ist ein Ziel und da möchte er mich hinhaben. Und wenn wir das Ziel vor Augen haben, das wird mit uns etwas machen. Als ich Student war und noch nicht Pastor, ich hatte keinerlei pastorale Verantwortung. Da saß ich als Student und habe meine Verantwortung, meine Paper zu schreiben und meine Hausaufgaben zu machen und so weiter und so fort. Aber ich habe versucht, mein Studium vom Ziel her zu denken. Ich möchte einmal ein Ältester in einer Gemeinde sein. Und das hat in mir etwas entflammt. Das hat in mir etwas bewirkt. Dass ich gesagt habe, okay, ich möchte nicht einfach jetzt hier diese 5 Jahre chillen und genießen, sondern ich möchte vom Ziel her gucken. Das ist das Ziel, das ist die Berufung, die Gott für mich hat. Wenn ich dahin kommen möchte, was macht das mit meinem Leben? Was macht das mit meinen Handlungen? Was macht das mit meinen Aktivitäten? Und dann habe ich manchmal auch feststellen müssen, hier sollte ich kürzer treten und hierfür sollte ich mir mehr Zeit nehmen, damit ich auch gut in dieses Ziel hineinkomme. Wenn du in einer Partnerschaft bist und noch nicht verheiratet, dann sind das auch ähnliche Fragen. Was ist die Berufung Gottes für mein Leben? Ich soll mal ein gesegneter und guter Ehemann oder eine Ehefrau sein? Was bedeutet das für diese Partnerschaft jetzt? Guck vom Ziel her. Was ist das Ziel? Was ist der Ruf für dich? Und das können wir auf jeden Bereich unseres Lebens übertragen. Für mich war es ein wichtiger Moment zu wissen, okay, ich werde irgendwann Vater sein. Was bedeutet das für mein Hier und Jetzt, wenn ich Vater werden möchte? Wenn ich dann mal Vater bin. Ich kann nicht erst dann am Ende denn darüber nachdenken, ach ja, jetzt ist es passiert. Jetzt bin ich Vater. Das kann man natürlich machen. Ist aber auch mega dämlich. Sondern zu überlegen, Gott hat einen Plan mit mir. Gott ist geduldig mit mir. Er möchte in einem Training mich dahin bringen, dass ich auch in der Lage bin, dazustehen und zu sagen, ja, ich gehe jetzt in meine Berufung hinein. Und Römer 8 spricht davon. Deswegen thematisiert es das Thema Sünde. Vergegenwärtige dir, dass du eines Tages im Himmelreich Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen wirst. Als verherrlichtes Kind Gottes. Wie verändert diese Perspektive dein Hier und Jetzt? Leute, das wird alles auf den Kopf stellen. Alles. Wer bist du in Jesus Christus? Welche Identität hast du? Bist du Teil der Familie Gottes? Und welches Ziel hast du? Wenn wir erkennen, wer wir sind, wenn wir erkennen, was wir werden sollen, dann werden wir auch erkennen, was wir jetzt tun müssen. Wenn wir erkennen, wer wir sind und erkennen, wer wir sein sollen, dann werden wir erkennen, was wir jetzt tun müssen. Ich muss dir nicht sagen, wo du aufräumen musst in deinem Leben. Brauche ich nicht. Wenn du ein aufrichtiges Herz hast, dann wird der Geist Gottes dich schon selber darauf führen. Und wir können miteinander in diesen Prozess hineingehen. Was sollen wir tun? Ich möchte auf Vers 13 eingehen und versprechen tue ich nichts, aber wir gehen sozusagen aufs Ende zu. Vers 13. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Wir sollen töten. Dieses Wort bedeutet nicht, dass etwas durch natürliche Prozesse stirbt. Wir kennen alle natürliche Prozesse. Wir können in die Natur schauen und sehen, dass natürliche Prozesse zu einem Ende führen. Wir sehen das auch in unserem Leben. Wenn wir älter werden, dann gibt es Dinge, die absterben, bis zu dem Punkt, dass wir auch sterben. Und durch einen natürlichen Prozess, wo niemand eingreifen muss, kennen wir diese Prozesse, die ganz natürlich sind und ein Ende herbeigeführt wird. Unser Text meint aber nicht dieses Sterben, dass etwas einfach so mit der Zeit vergeht. Mein Vater erzählte mir letztens, wie er mit älteren Christen im Gespräch war, mit dem älteren Mann, und er so völlig kühn sich dahingestellt hat, ach, diese Jugend mit ihren Begierden, die können sich gar nicht mehr im Zaum halten, ich habe alles im Griff. Und dann guckt er ihn an, er war wirklich schon ein alter Mann. Und sagt er, wie warst du denn, als du in dem Alter warst? Oder gibt es Dinge, die sich natürlich von selbst erledigt haben? Ich sag das mal so sarkastisch. Was hat er ihm so gesagt? Und ihm gezeigt, sei nicht zu hochmütig. Du warst selbst einmal in dieser Sturm- und Drangzeit und kannst dich jetzt nicht am Ende deiner Lebtage hinstellen, ich habe mich im Griff. Sei ein bisschen geduldiger und demütiger mit den jungen Brüdern, mit den jungen Leuten. Unser Text meint, hier soll etwas zu Tode kommen durch aktive Handlungen. Wir werden hier nicht passiv. Der Text fordert uns dazu auf, aktiv zu werden. Dieses Wort töten wird in den Evangelien gebraucht für die Hinrichtung Jesu. Jesus wurde aktiv ans Kreuz genagelt. Und wenn wir hören, wir sollen unsere Sünden aktiv hinrichten, das ist nämlich damit gemeint, dass wir es abschlagen, dass wir alles tun, damit hier etwas zu einem Ende kommt, dass wir es erwürgen, dass wir es ersticken, was auch nötig ist. Und wissen, dass auch dasselbe Wort für Jesu Hinrichtung verwendet wurde, dann können wir sagen, dass wir um Gottes Willen unsere Sünden ans Kreuz hämmern müssen. Mit aller Kraft. Die Sünden müssen dorthin, wo sie hingehören. Ans Kreuz. Handwerker, wissen Sie jetzt besser Bescheid als ich. Ihr kennt solche Hammer, die so hinten so eine Klaue haben, oder? Da kannst du einen Nagel reinhauen und denken so, war nicht so gut. Drehst den Hammer um, Nagel rein und rausziehen. Bisschen Hebelwirkung und dann geht das, oder? Uwe, kennst dich aus. Mit solchen Hammern sollten wir nicht hantieren.
Einige Christen gehen so mit ihrer Schuld, mit ihrer Sünde um. Sie wissen, das ist jetzt nicht gut, und nehmen dann den Hammer. Und beim Schlag sehen sie ihren Hammer. Hier ist eine Klaue. Ich hau den jetzt mal rein und habe aber so eine leise Hoffnung in sich. Ich könnte den Nagel ja aber auch wieder rausziehen. Und dann irgendwie reinschlagen und wissen, der Nagel, den werde ich mir wiederholen. Lasst uns diese Hammer, es gibt auch andere, lasst uns diese Hammer ablegen. Wir müssen etwas endgültig ans Kreuz hämmern. Und die Verbform im Griechischen ist eine spannende. Es handelt sich hier nicht um eine Aufforderung, die einmal getätigt ist und nie wieder passiert, sondern die Verbform bedeutet, du sollst hier etwas andauernd, permanent, wiederholt tun. Es ist nicht einmal getan und erledigt. Das ist selten mit unseren schwierigen Charakteren manchmal. Das ist manchmal Arbeit. Und dann schlag auf diesen Nagel, solange du kannst. Es ist eine Aufforderung, die uns sagt, hör nicht auf, die Sünde in euch zu töten. Tu es andauernd, die Sünde muss ständig hingerichtet werden. Und das stellt uns dann die Frage, wozu wir bereit sind im Kampf. Und ich möchte Jesus zitieren aus Matthäus 5, wo er in den gleichen Formulierungen spricht. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anstoß zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anstoß zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Es ist besser für dich. Es ist zum Leben da. Und Jesus formuliert das, ich hätte es wahrscheinlich nicht so formuliert, aber Jesus formuliert das mega drastisch. Streck es nieder. Richte es hin. Töte es. Wir sind oft sehr kreativ, wenn es ums Sündigen geht. Wir brauchen die gleiche Kreativität, den gleichen Drang, den gleichen Elan, wenn es um Heiligung geht. Das können wir aber nicht machen. Das können wir uns nur erbeten, dass wir nicht tolerant gegenüber Sünde werden. Sünde verdient keine Gnade. Ein Pastor ist vor einigen Jahren von Texas nach Houston umgezogen. Houston, ist richtig? Houston. So, wurscht, er ist umgezogen. Einige Wochen nach seiner Ankunft fuhr er mit dem Bus in die Innenstadt. Als er sich setzte, entdeckte er, dass der Fahrer ihm versehentlich 10 Cent zu viel Wechselgeld gegeben hatte. Als er darüber nachdachte, was zu tun sei, erschienen ihm, im Bild gesprochen, abwechselnd kleine Engel auf seinen Schultern, die ihm Anweisungen zuflüsterten. Der eine Engel sagte, du solltest besser das Geld zurückgeben. Es wäre falsch, es zu behalten. Christus würde es nicht tun. Auf der anderen Schulter sagte eine Stimme, vergiss es. Es sind nur 10 Cent. Wer sorgt sich schon denn über diesen kleinen Betrag? Außerdem verlangt das Busunternehmen ohnehin zu hohe Beiträge. Mit ihren täglichen Millionen werden sie diese Cents nicht vermissen. Nimm es als Geschenk von Gott und komm zur Ruhe. Als eine Haltestelle kam, blieb er einen Moment an der Fahrertür stehen und reichte dem Fahrer den Groschen und sagte, hier, Sie haben mir aus Versehen zu viel gegeben. Der Fahrer antwortete, sind Sie nicht der neue Pastor in der Stadt? Ich dachte kürzlich darüber nach, demnächst mal wieder in eine Kirche zu gehen. Ich wollte nur sehen, was Sie wohl tun würden, wenn ich Ihnen 10 Cent zu viel Wechselgeld ausgebe. Als der Pastor aus dem Bus ausgestiegen war, ergriff er buchstäblich die nächste Straßenlaterne, hielt inne und sagte, O mein Gott, fast hätte ich deinen Sohn für 10 Cent verkauft. Das ist eine wahre Geschichte, keine Anekdote, keine Legende. Oft sind es die kleinen Dinge in unserem Leben. Kann es so ein 10-Cent-Stück sein? Dass der eine sagt, Christus würde das tun. Die andere Seite hat gesagt, nimm es als Geschenk von Gott für dich. Ihr merkt die Balance. Für mich, ich? Oder was treibt Christus? Was ehrt Christus? Wir scheitern, weil wir oft solche Handlungen nicht durch den Geist tun, sondern aus eigenen Kräften. Aber Gott hat prophezeit in Sacharja, wie er kämpfen wird. Nicht durch Macht und nicht durch menschliche Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscher. Kämpfe für einen Krieg, gemeinsam mit deinen Geschwistern. Ich hoffe, dass wir solche Geschwister sind. Und handelt durch den Geist Gottes. Was bedeutet das? Der Geist Gottes hilft uns, uns Christus vor Augen zu malen. Das ist sein vornehmstes Ziel, uns Jesus lieb zu machen, Jesus nahe zu bringen. Und in dieser beständigen Gemeinschaft, 2. Korinther 13, 13 spricht davon, in der beständigen Gemeinschaft des Heiligen Geistes zu sein. Sich zu vergegenwärtigen und bewusst zu sein, Geist Gottes, du bist präsent, du bist gegenwärtig, du wohnst in mir, du sollst weiten Raum in mir haben. Ich bin ein Kind Gottes, königliches Blut fließt durch meine Adern. Und mal mir Christus vor Augen, dass er mir lieber ist als diese Welt. Zeig mir noch einmal, wie Jesus mich geliebt hat, damit ich die Kraft habe, Christus zurückzulieben, wie es sich gebührt. Denn dem Fleisch bin ich kein Schuldner. Dem bin ich nichts mehr schuldig. Es hat nichts Gutes für mich getan. Aber Jesus Christus, du hast alles für mich gegeben. Und ich will dich lieben mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele, mit ganzem Herzen. Hier bin ich. Nimm mich und forme mich und verändere mich. Lasst uns aufstehen zum Gebet.